Mittwoch, 24. August 1994. Frauenfeld, Hausversammlung. Familie Lengweiler. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, aus dem Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen.
Amen, Amen.
Ich bete. Papa, lieber Vater, du heiliger Gott, du Vater von Jesus Christus, du Herr der Heerscharen, ich danke dir für deine Liebe und Güte. Ich danke dir, dass wir heute Abend wieder zusammenkommen dürfen, um dir die Ehre zu geben. Wir beten dich an, du allmächtiger Gott. Wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit. Danke dir, dass der Arthur und Luise wieder bei uns sind und er uns dein Wort verkündet tut. Bitte dich, schenke ihm volle Macht dazu, dass sein Wort genauso verkündet wird, wie es du wohl schaffst. Und uns schenk offene Ohren und Herzen, damit wir es richtig hören und bewahren in unseren Herzen. Jesus Christus hat für uns sein Leben hingegeben. Auch wir sind schuldig, unser Leben hinzugeben für die Brüder, für die Gleichgesinnten, wenn es gefordert wird. Du großer Gott, ich bitte dich, segne uns, segne diese Versammlung, segne unsere Glaubensgeschwister der ganzen Erde, segne dein Volk, Israel und auch unser Volk. Vater der Liebe, Vater von Jesus Christus, unser Vater, verleihe uns jeden Tag die Kraft, einander so zu lieben, wie Jesus Christus uns geliebt hat. Amen.
Amen. Amen. Liebe Geschwister, wie schön, dass wir uns wiederum in so trauter Weise zusammenfinden können und dürfen, mitten in dieser Welt voll Schrecken, Nöten, Unheimlichkeiten, dämonischen Ereignissen und Grundsätzen, die sich immer frecher durchdrängen, beginnen, den ganzen Luftraum um die Erde zu beherrschen. Ja, lieber himmlischer Vater, und wir dürfen im Namen Jesu uns in dieser trauten Weise versammeln hier, bei den geliebten Geschwistern. Und nun dürfen wir hineinhören, hineinschauen in dein wunderbares Wort. Und zwar unter dem Thema, dem wunderbaren Thema, nach dem Liedervers, Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Und so weiter. Kein Lob kann deine Größe erreichen. Kein noch so feuriger Verstand. Ah ja. Die Worte sind so wunderbar. Wir lesen die.
Lied 428.
Lied 428 in unserem Liederbuch.
Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Kein Lob kann deine Größe erreichen. Kein noch so feuriger Verstand. Pracht, Majestät und Ruhm umgeben dich, aller Wesen Quell und Leben. Licht ist dein strahlendes Gewand. In hohen, unermessenen Fernen, wohin kein sterblich Auge schaut, hast du weit über allen Sternen dir deinen höchsten Thron erbaut.
Moment, Moment. Der Dichter dieser Verse hat hier, vielleicht ohne es zu wissen, schreiben, sagen, dichten können, hast du dir hoch über allen Sternen. Aha. Unsere Wissenschaft, nach allem, was wir da entnehmen können, ist ohne weiteres der Meinung, im ganzen Weltall, das nun ist, mag sein, wie es will, sind überall Sterne. Das ist normal bei denen. Ne? Nein. Und der Dichter hier, hast du dir hoch über allen Sternen. Ja. Wir wissen, dass es einen Weltraum gibt, wo es keine Sterne, keine Sonne, Mond und Sterne mehr gibt und nicht mehr geben kann. Denn das ganze Weltall ist aufgebaut nach den Ordnungen des Hauses Gottes. Da ist ein außerhalb des Lagers, ein Lager, dann ein Vorhof und dann ein Heiligtum und dann ein Allerheiligstes. Und über dem Allerheiligsten die Wolkensäule und in der Wolkensäule der Herr selbst. Und so wie nun im Vorhof. Da sind die Dinge, die Gott für gut gefunden hat, dargestellt zu werden. Und die mit Vorhof sind alle noch unter dem kosmischen, dem geschöpflichen Licht von Sonne, Mond und Sternen im Vorhof. Ja. Der Schritt ins Heiligtum aber, das ist die vordere, der erste Hütte, das Heiligtum, da haben Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen, also weit über allen Sternen entspricht jetzt einem kosmischen, im Weltall vorhandenen Heiligtum. Da ist ein goldener Leuchter, das Licht. Das ist ja ein gebrochenes Licht beim goldenen Leuchter. Wir brauchen ja nicht stehen zu bleiben gegenüber der Schaubrottisch. Die Brote und die Kelche und dann vor dem Scheidevorhang ist dann noch der Räucheraltar, was die Gebete der Heiligen darstellt, kommt der Scheidevorhang und dann sind wir in der dritten Stufe. Er thront zwischen den Cherubim, also da haben wir dann im Weltall den Thron Gottes. Ja. Und unsere kleine arme Erde, ihr erinnert euch ja, das große eiförmige Bild des Weltalls, hier unten die Erde, da oben der Thron Gottes und wie bei einem Magneten Eisenpfeilspäne da drauf, die ordnen sich sofort nach den beiden Polen, das Ganze ist aufgestellt. Unsere Erde ist der negative Pol, der Thron Gottes ist der positive Pol und dazwischen haben wir Linien, Strahlengänge, so, die von einem Pol zum anderen gehen und dann haben wir solche, die zuerst so gehen, dann gehen sie rauf und kommen dann von der anderen Seite zur Erde. Also ganz gewaltig und unsere Erde ist im Weltall außerhalb des Lagers. Deshalb musste Christus hier leiden und sterben. Außerhalb des Lagers. Und da oben der Thron Gottes. Also in Wirklichkeit ist unser Gotteswort so wunderbar und gewaltig. Weiter. Hoch über allen Sternen, hier deinen höchsten Thron erbaut.
Drum lass ich dich mit Freuden walten. Ich weiß, dass deine Hand mich halten und schützen wird bei Tag und Nacht. Auf nichts Vergängliches will ich bauen, auf dich allein will ich vertrauen, bei dem mir Fried und Freude lacht. Du heilest jede Herzenswunde.
Wunderbar.
Du spendest Trost für jeden Schmerz. In Glück und Not zu jeder Stunde finde ich bei dir ein offenes Herz. O Vater, aller Augen warten in deiner Schöpfung reichem Garten auf dich. Du öffnest deine Hand und sättigst uns mit deinen Gaben. Dein Segen ist ja, was wir haben. Du baust, du nährest Volk und Land. Dein Antlitz, Herr, strahlt Heil und Leben, durch deinen Odem steht die Welt. Herr, du verhüllst dich, sie erbeben, und alle Pracht in Staub zerfällt. Erheb, erheb, o meine Seele, Gott, meinen Schöpfer, und erzähle, verkündige sein Lob der Welt. Ihm singe deine Jubellieder, und Erd und Himmel hallen wieder dem Mächtigen, der uns hält. Frohlockt ihm alle seine Heere, ihm weihet euren Lobgesang. Der Herr ist würdig, Preis und Ehre zu nehmen, Lob und Ruhm und Dank.
Wunderbar. Ja, dem Herrn sei Dank auch für diese Worte. Also, Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Thema. Wir schlagen auf Jesaja 40. Jesaja 40.
Bis 18.
Vorerst 12 bis 18. Ja. Und du liest es.
Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen. Wer hat den Geist Jehovas gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte? Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt, und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Und wem wollt ihr Gott vergleichen?
Aha.
Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen?
Ja, noch mal die erste Vers da.
Ja. Wer hat die Wasser gemessen?
Maß.
Mit seiner hohlen Hand. Und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne. Und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst.
Messen.
Und die Berge mit der Waage gewogen.
Ah, wir haben jetzt Maß und Waage. Also Messen und Wägen. Waage und Maß. Weiter.
Und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen. Wer hat den Geist Jehovas gelenkt? Und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte?
Ist er schon weit?
Ja.
Dann kommt der zweite Teil.
21 bis 26.
Ja, jawohl.
Wisset ihr es nicht? Höret ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anbeginn verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der da thront über dem Kreise der Erde. Und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zu nichts macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stock Wurzeln in der Erde getrieben. Da bläst er sie schon an und sie verdorren, und ein Sturmwind rafft sie wie Stoppeln hinweg. Wem denn wollt ihr mich vergleichen?
Ah, jetzt, ja.
Dem ich gleich
ja, der
wäre.
Ist niemand zu vergleichen, da haben wir jetzt, na, wem denn wollt ihr mich vergleichen, ja.
Spricht der Heilige.
Ja.
Hebet zu eure Augen empor und
ja,
seht.
Jetzt Achtung. Wir würden jetzt sagen, auf die Frage, wem denn wollt ihr mich vergleichen, würden wir sagen, ja, also wirklich niemand, ne. Und jetzt, eigenartig.
Hebet zur Höhe eure Augen empor und seht. Wer hat diese da geschaffen?
Wer sind diese da? Das sind nun die Heere der Himmel, Sonne, Mond und Sterne, aber nicht nur unser Sonnensystem, sondern das ganze Riesensystem von Sonnen und so weiter. Die Schrift hat ja nicht, haben wir von mir schon mehr als einmal gehört, Gott hat weder die Sonne noch den Mond geschaffen. So? Ja, was, Bruder Mohl? Weißt du, was du sagst da? Ja, ich weiß, was ich sage. Bitte schlag mal erst Mose 1. Was hat dein Gott geschaffen? Gott schuf das große Licht und das kleine Licht. Von Sonne hat er nichts gesagt und vom Mond auch nicht. Nur ein großes Licht und ein kleines Licht. Also, nachdem wir wissen, die Sonne, unsere Sonne, wie man so sagt, die kleinste aller Sonnen im Weltall, ja, stimmt auch. Der Herr Jesus, sein Angesicht leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Und Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Also ist unser Gott so klein wie unser Söhnchen hier. Ja, tatsächlich. Er will nicht. Er ist sowieso eben der, mit niemand zu vergleichen ist. Und genau er ist derjenige, der bereit ist, sich selbst zu nichts zu machen. Am liebsten zum Diener, zum geringsten Diener von allen. Jesus Christus. So stimmt es. Und dann ist es nicht so, dass die Schrift nur etwa eben von einem großen Licht spricht, sondern wir haben ein Psalmwort, wo wir lesen, er, der die großen Lichter geschaffen hat, also unser Gotteswort, entspricht auch der geschöpflichen Wahrheit, dass es viele Sonnen gibt und unsere Sonne die geringste ist von allen, stimmt genau mit der Gesinnung unseres Herrn. Er will der unterste und letzte und bescheidenste sein von allen. Ja. Nun, Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Haben wir nun einen Namen eines Erzengels, und der heißt Michael. Drei hebräische Silben, Mi, wer? Ka, im Hebräischen heißt Ka, Ka, wer, Ka heißt wie, El, Gott. Wer ist, wer, wie, Gott. Also Antwort, niemand, niemand. Jetzt aber hat dieser Engelfürst, so wie Gott himmlische Majestäten ja eines Tages zu Göttern und zu Söhnen des Höchsten erhoben hat, versammelt hat er sie vor seinem Thron und ihnen gesagt, ich erkläre euch allen, von jetzt ab seid jeder von euch ist ein Gott und jeder von euch ist ein Götter und Söhne des Höchsten. Ihr alle seid Söhne des Höchsten und ihr alle, ja, seid Götter und Söhne des Höchsten. Und jetzt ist das Eigenartige, jetzt ist da einer, der wird proklamiert, er ist der Sohn Gottes, der Einzige. Er ist wirklich wie sein Vater ein Gott. Und jetzt sind diese so Götter und Söhne des Höchsten genannten unwillig und neidisch, dass da einer ist. So, Und jetzt kommt das wunderbare Wort. Dieser eine Sohn Gottes, des Höchsten und selber Gott seien, ist eben nach Melchisedek das Wort. Heute habe ich dich gezeugt und geboren, gilt das Wort. Dieser eine ist nicht nur wie die vielen Götter und Söhne des Höchsten, die sind nur so genannt und geehrt von Gott, die sind und bleiben Werke seiner Hände, Geschöpfe. Und nun der eine hier ist der einzige, der aus Gott, von Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Ja. Das ist nun das wunderbare, einmalige bei ihm. Und so schlagen wir nun, wir haben hier noch etliche Bibelstellen.
Klammer, Vers 27 bis 31.
Ja. Haben wir den noch nicht gelesen?
Nein, aus 26 noch nicht.
Ja, gut. Schreiben wir das noch auf. Ah ja.
Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus.
Wiederholen bitte die Worte.
Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet.
Schon wunderbar. Im Gesetz lesen wir direkt, da ist dem Israeliten direkt verboten, seine Augen in die Höhe zu heben, um die Sterne, Sonne, Mond und Sterne zu sehen, in der Angst, sie könnten versucht sein, diese Himmelslichter anzubeten. Ja. Aber da lesen wir genau, wunderbar in der Freiheit des Geistes, hebet zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen. Und jetzt weiter.
Er, der ihr Heer herausführt, nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen.
Soweit. Der da zählt die Zahl der Sterne, ist das eine Arbeit? Und sie alle nennt mit Namen. Wir haben alle sicher mal schon gedacht, als wir von astronomischen Gegebenheiten hörten irgendwie, dass die Sterne so eigenartige Namen haben. Hier haben wir die Antwort. Erstens, der da zählt, die Zahl der Sterne, zählen, und sie alle nennt mit Namen. Also, jeder so eigenartige Name eines Sterns oder einer Sterngruppe ist nicht irgendwie mal von einem Menschen oder einem Geschöpf erfunden worden, sondern so wie die vielen Sternnamen, von denen der Bibelleser leider meistens gar keine Ahnung hat, ne, ja, die sind alle von Gott und Vater. Denn jeder einzelne Stern ist gezählt nach der Zahl und genannt. Wir haben in den vorigen Versen oder Kapiteln gehört, der da wägt, mit der Waage gewogen, gewogen, gezählt und genannt.
Gemessen.
Gemessen.
Wie?
Gemessen.
Ah, nein, umgekehrt, genannt ist letzte. Also, gewogen, gezählt, gemessen und genannt. Ja. Sie alle. Also, und wie ist das? Glaubend, schon als jung im Glauben zur Kenntnis nehmen konnte, ah, dann wusste ich, aha. Also alle Namen der Sterne, von Sonne, Mond und Sternen, wie wir sie in der Bibel finden, und da wimmelt es davon, sind also Originalnamen, die Gott ihnen gegeben hat. Und daraufhin habe ich mir auch dann die Mühe genommen, die Namen dann in einer astronomischen Aufstellung zur Kenntnis zu nehmen und konnte feststellen, in der Reihenfolge, wie die Sonne und der Mond durch die Fixsterne schreitet, so in der Reihenfolge verläuft der Heilsplan, der Ratschluss Gottes und der Heilsplan Gottes ganz genau. Und währenddem unsere Bibel Auskunft gibt über die Frage, wo findet etwas statt und wie, in welcher Weise findet etwas statt, gibt unser Sternhimmel ist nichts Geringeres als der Originalchronometer unseres Gottes, gibt er Auskunft, wann ausgerechnet eine ersehnte Antwort auf die Frage, Herr, wann geschieht das? Oder wann geschah das? Da geben nun Sonne, Mond und Sterne Auskunft. So habe ich und dann das Wie und Wo und Wann, dann weiß man genau Bescheid. In den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges, nur ganz schnell repetiert, da habe ich gelesen, am 1. September steht der Mond beim Planeten Jupiter und am 3. September beim Planeten Saturn. Habe ich gedacht, gut, das schaue ich mir mal näher an. Und dann las ich weiter, auch in weltlichen in Zeitungen und Schriften, dass zwischen Jupiter und Saturn, das sind die zwei größten Planeten in unserem Sonnensystem, dass zwischen diesem Jupiter und dem Saturn in den nächsten 3-4 Jahren eine dreifache Konjunktion stattfindet. Eine dreifache Konjunktion. Beginnend mit 1939. Dann habe ich gesagt, oje, aber das muss ich mir näher ansehen. Gut, jetzt kam der 1. September 1939 und was geschah da? Da trat Deutschland, begann der Zweite Weltkrieg. Durch Deutschland, haben wir gemerkt, Jupiter, ist denn er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Der Mond ist der Sekundenzeiger am Chronometer Gottes und der Mond ist ja immer wieder gleich an einer anderen Stelle. Aber was der Mond anzeigt, das ist dann umso der, nicht? Bei unseren Wettkämpfen, Skifahren oder weiß bei allen Schnelllaufwettkämpfen, da guckt man ja nicht den Stundenzeiger an, auch sondern den Zeiger, der am schnellsten deckt von weiß was für Bruchteile von Sekunden, Fünfzigstel oder gar Hundertstel Sekunden werden da gemessen. Und wie ich uns sehe, der Mond steht beim Jupiter am Himmel, Chronometer Gottes, zeigt an, während dem auf der Erde Deutschland, also unter Hitler, in den Krieg tritt. Jetzt war ich gespannt, der 3. September kommt und England, da steht der Mond beim Saturn, da tritt England in den Zweiten Weltkrieg. Da dachte ich, aha, und jetzt zwischen diesen beiden, Jupiter und Saturn, die der Mond bezeichnet hat, genau an diesem Datum, ne, finde nun in den nächsten 3-4 Jahren die sogenannte große Konjunktion statt. Das heißt, der Saturn, England darstellen, gegenüber Jupiter, da ist Deutschland natürlich schneller als die Engländer, die sind immer etwas langsamer, nicht? Also der Jupiter steigt hoch, und der Saturn steigt hoch und der Jupiter etwas schneller, der überholt den Saturn, so, der Saturn kehrt zurück und der Jupiter kehrt auch zurück, überholt ihn zum zweiten Mal und der wieder so und der zum dritten Mal da, während etwa 3-4 Jahren. Und dann stieg der Jupiter immer höher, immer höher, bis 1945. Jetzt wusste ich schon, mit 1939 wusste ich schon, 1945 erreicht der Jupiter den Höhepunkt. Das heißt, dann ginge es mit den Erfolgen von Deutschland, müsste es wieder langsam, aber immer schneller wieder bergab gehen. Und siehe da, Tatsache, wie der Jupiter den Höhepunkt erreicht hatte am Himmel, war auf der Erde in Europa Stalingrad. Ging es da noch weiter als Stalingrad? Aha. Und in Afrika waren ja die deutschen Truppen weiter gerannt von Westen der ganzen Küste und waren im Begriff in Ägypten. Ja. Punkt El Alamein, wer sich da erinnert, ja. Und in El Alamein blieben die deutschen Truppen auch stecken, also am Himmel der Höhepunkt erreicht, dann bleibt der etwas langsam auf der Höhe, aber immer steiler abfallen und so kam es dann, und als der steilste Abfall war bei Deutschland, war es genauso, da hieß es, las ich in der Zeitung, Naturkatastrophe auf dem Jupiter und auf Deutschland völliger Zusammenbruch der deutschen Armee. So, liebe Geschwister, so real sind nun dann die Gegebenheiten. Ich sage ja immer wieder, wenn wir so dumm sind und allem glauben, was geschrieben steht.
Arthur, aber wenn das so ist, dann hat aber der Komet auf der Venus gesteuert hat, und einen Krater verursacht hat, der doppelt mal so groß ist wie der,
muss mir wiederholen,
alle ja. Große Bedeutung. Mhm.
Der Komet,
ja,
wo kürzlich da?
Also, namens?
Schumacher Levy.
Also, ja, ja. Also. Da ist ja Jupiter, da mit etlichen Einschlägen verwundet worden, muss man sagen. Nicht? Ja. Und dann Shoemaker Levy, das hat ja mit Israel etwas zu tun, und da ist bedeutet für Deutschland, dass in Bezug auf von Seiten Israel Dinge nun geschehen, die für Deutschland leider, ja, sind ja etliche Geschwister da, die Deutschland lieben oder gar Deutsche sind, ja, halt unangenehme Auswirkungen für Deutschland dann zeitigen. Also ich möchte hier nicht noch weiter stehen bleiben, aber es ist ganz gewaltig. Ja.
Also er, der ihr hier herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen, wegen der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus.
Ja.
Warum sprichst du, Jakob, und redest du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor Jehova und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft.
Herr, dir ist niemand zu vergleichen. Was heißt da von seinem Verstand?
Unergründlich ist sein Verstand.
Was schreibt dann Paulus für uns in der Hinsicht? Spricht er auch von einem Geist, der uns gegeben ist, der zu was sogar fähig ist, der alle Dinge erforscht und der alle Dinge erforscht und erst dann, nachdem er alles erforscht hat, weiß. Und der seufzt mit unaussprechlichen Seufzern für eine ganze Schöpfung und für uns. Und dieser Geist befähigt uns, auch die Tiefen Gottes zu erforschen, Tiefen Gottes zu erforschen, die unausforschlich sind, lesen wir. Ja, was stimmt jetzt? Beides? Ne? Also man hört es, für uns die Möglichkeit auf, die Tiefen Gottes zu erforschen?
Nie.
Und dann lesen wir im Psalm 36, was? Deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Aha. Also Tiefen Gottes sind alle die Gerichtstiefen Gottes. Die sind unausforschlich. Die Gerichtstiefen. Psalm 36, schlagen wir schnell auf. Lesen wir gerade von Vers 1 an. Psalm 36.
Die Übertretung des Gesetzlosen spricht im Innern meines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen eigenen Augen, seine Ungerechtigkeit zu erreichen, Hass auszuüben. Frevel und Trug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu sein,
aha,
Gutes zu tun. Freveler sind er auf seinem Lager. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Jehova, an die Himmel reicht deine Güte. Bist du den Wolken deine Treue?
Jetzt kommen die. Anstatt jetzt dem die Meinung zu sagen und ein Gericht zu verkündigen, lässt Gott das denn ruhig schwatzen und handeln und verächtlich tun und gottlos tun und handeln und fährt jetzt wie weiter?
Jehova, an die Himmel reicht deine Güte, bist du den Wolken deine Treue.
An die Himmel reicht deine Güte, bist du Wolken deine Treue. Wer weiß noch mehr von der Güte Gottes?
Güte ist besser als Leben.
Aha.
Güte ist besser als Leben.
Deine Güte ist besser als Leben. Und das andere, deine Güte geht über die Himmel hinaus. Ja. Also überall, wo Gott ist, das heißt, die Güte Gottes erfüllt die ganze Unendlichkeit. Beispiel, Danke. Zum Beispiel, er sandte uns fliegen, denn seine Güte währt ewiglich. Er verwandelte das Wasser in Blut, denn seine Güte währt ewiglich. Also, deine Güte ist besser als Leben, das heißt, Gott möchte lieber nicht leben, wenn er nicht der Gütige sein dürfte. Und seine Güte. Und für uns heißt es ein ernstes Wort. Wenn eine einzige Bedingung, wo steht die? Ich glaube in Römer 2.
Ja.
Wenn du an seiner Römer 2, hast du die alte Bibel,
ja. Römer 2.
Ja. Wenn du an seiner Güte bleibst. Ja. Beginnt hier, ja. Wer bist du, o Mensch?
Ja. Ja. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst.
Ja.
Wenn du, der du richtest, tust das selbst.
Ja, also ganz gewaltig ist hier. Da, in der Gegend.
Es wird gerufen, Römer 11, 22. Cornelia ruft.
Hoi.
Römer 11, 22.
Römer 11, 22.
Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes.
Ah, danke.
Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst.
Aha.
Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden.
Aha. Wir alle sind Kinder des Gottes, dem die Güte über alles geht. Gegen uns erweist er seine Güte, lässt uns aber die Freiheit, nicht unter seiner Güte zu bleiben zu wollen. Aber wer von uns möchte der Güte Gottes drauslaufen? Ich glaube, keiner. Im Gegenteil, ist eine Gottesfurcht da. Oh, reicht deine Güte wirklich noch für mich? Gell? Er ist es so bei uns. Und aber herrlich diese Güte Gottes, die Güte Gottes. Da hat ein alttestamentlicher König bei einer Festfeier, da sind Männer gekommen zu diesem Fest, nicht nach der Vorschrift des Festes, haben die nicht beachtet. Ne? Und wie der König das merkt, da tritt er in Fürbitte ein und beginnt dann so, du aber, Jehova, der Gütige, mögest deine Güte an ihnen erweisen. Und auf diese Bitte hat Gott seine Güte so über die ganze Festzeit geordnet oder verfügt, seine Güte, dass die gleich nochmal 7 Tage gefeiert haben. So groß war dann die Güte ihres Gottes. Ja.
Psalm 36, Vers 6. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe.
Ah, da haben wir es ja.
Menschen und Vieh rettest du,
aha,
Jehova.
Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Und im gleichen Atemzug, Menschen und Vieh rettest du. Ja. war mal irgendwo im Schwarzwald, lieber Bruder, Bauernbrüder, der hatte ein Kätzchen. Oh, das war so ein Schmeichelkätzchen und der hatte das so lieb. Dann kommt eine Zeit, wo offenbar wurde, dass die offenbar eine schwere Krankheit im Bauch hat. So. Ja. Und sein Bruder erlaubt sich eines Tages, das leidende Kätzchen zu nehmen, auf den Spaltstock den Kopf abzuhauen, dem Kätzchen. Jetzt, wie der sein geliebtes Kätzchen Kopf abgeschaut hat, war der so untröstlich. Ja. Und dann durfte ich versuchen, ihn zu trösten. Und dann konnte ich ihm sagen, siehst du, Mensch, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Menschen und Vieh rettest du, weißt du? Deinem Kätzchen geht es jetzt viel besser als uns schon. So, so. Und dann hat er sich sagen lassen. So. Also, weiter.
Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, und Menschenkinder nehmen Zuflucht zu deiner Flügelschatten.
Wunderbar.
Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses, und mit dem Strome deiner Wonnen wirst du sie tränken. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Lichte werden wir das Licht sehen.
Und deine?
In deinem Lichte werden wir das Licht sehen.
Ja, wunderbar. Ja, ja.
Lass deine Güte fortdauern denen, die dich kennen.
Wunderbar.
Und deine Gerechtigkeit den von Herzen aufrichtigen. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, und die Hand der Gesetzlosen vertreibe mich nicht. Da sind gefallen, die Frevel tun. Sie wurden niedergestoßen und vermochten nicht aufzustehen.
Dann kommen wir ja, Hebräer.
Hebräer 1 und 2.
Jawohl. Hebräer 1, Kapitel 1 und Kapitel 2.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er umso viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen erwirbt hat.
Ah, da haben wir es jetzt. Ja. Also jetzt bitte noch einmal.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten.
In den Propheten?
Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne.
Ah, ist das ein Unterschied? Und was für ein Sohn, dieser Wunderbare, der zu uns geredet im Sohne, ja, in diesen letzten Tagen. Weiter.
Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge.
Aha. Das ist ja auf der Erde. Wenn einer nur einen Sohn hat, dann ist das Erbschaftsproblem nicht groß. Der erbt dann auch halt auch einfach alles. Ne? eingesetzt zum Erben aller Dinge. Aller Dinge in der ganzen Schöpfung. Alles, was Gott der Vater besitzt, ne, hat er dem Sohn, ist dem Sohn als Erbe zugeteilt. Und jetzt?
Durch
ja,
den?
Ja, und wir? Was dürfen wir lesen?
Miterben.
Wir sind, weiß wieder jemand, wo steht, Erben Gottes und Miterben Christi sind wir.
Epheser 1.
Epheser 1, jawohl. Das ist die alte Bibel, gell? Erben Gottes mit Erben Christi, das steht da oben irgendwo. Oder da, glaube ich. Nein, muss da suchen. Ich schnitt da, da oben ganz da. War der nicht schnitt an der Stelle? Erben Gottes und mit Erben Christi. Dann heißt auch, so ihr an der Güte bleibt. Na, oder?
Du, Achtel, wenn der Herr Jesus der Erb ist,
wenn der Jesus der Erb ist,
und wir Miterben sind,
und wir Miterben sind,
red ich jetzt kühn, dann muss er mit uns teilen.
Dann muss Jesus mit uns teilen.
Jawohl, ja, ja. Sehr, das macht er von Herzen gern. Ja. In der Konkordanz schon. Ja, also, dann Peter.
Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge,
ja, ja.
Durch den er auf der Welt die Welten gemacht hat.
Halt. Hat Elberfelder da die Welten gemacht, nicht eine Anmerkung? Ohne.
Ja, noch eine, den welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit, dort ist eine Anmerkung.
Aha. Da heißt nicht die Welten gemacht, sondern die Zeitalter, die Äonen steht im Griechischen. Also, unser Gott hat seinem Sohne nicht nur sein ganzes Vermögen vermacht, sondern, also zum Erben, über alles eingesetzt, sondern und hat ihn nicht nur als Schöpfer, alles, was Gott der Vater als Architekt geplant hat, hat er seinem Sohn Jesus Christus übertragen, zu schaffen. Also der Schöpfer, der praktisch geschaffen hat, ist der Sohn, durch den er das All geschaffen hat. Und das Wunderbare, durch den er auch die Zeitalter, die Äonen gemacht hat. Also Gott hat seinem Sohn Jesus Christus noch die Ehre gegeben, du darfst nicht nur alles schaffen, sondern du darfst auch den ganzen Zeitplan machen. Die Äonen machen, durch welchen er auch, da heißt es, die Äonen gemacht hat, also den ganzen Zeitplan. So wie wir Architekten machen ja nicht nur die Pläne für das Gebäude, sondern wir machen auch den Zeitplan. Also jetzt kommt der Erd, der Erdaushub, und dann kommt der Maurer, und dann kommt der Zimmermann und so weiter. Den ganzen Zeitplan. Also alles hat der Sohn gemacht. Weiter.
Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend.
Aha, also Das ist auch die ganze Last, alle Dinge, das heißt das ganze Weltall zu tragen, hat er auch auf seinen Sohn geladen. Nicht nur alles Schöne. Ja. Weiter.
Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt.
Ja, auch das, ja, Jesus Christus.
Sich gesetzt hat zur Rechten.
Als Erbe aller Dinge hat er noch die Reinigung der Sünden bewirkt.
Und sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe.
Aha. Die Ehre, dass der Vater ihn so hoch erhöht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe, es steht nicht zu Rechten Gottes im Himmel, das wäre uns doch gleich, nicht? Da wären wir doch zufrieden. Das ist was ganz anderes, das ist nicht mehr in dieser Schöpfung. Zu Rechten der Majestät, weil wir im Psalm 8 lesen können, du hast deine Majestät weit über die Himmel hinaus gesetzt, deine Majestät. Also zu Rechten der Majestät, nicht im Himmel, sondern und wie hoch ist die Höhe? Das ist die Unendlichkeit Gottes. Zu Rechten der Majestät in der Höhe, das ist außerhalb der jetzigen Schöpfung, ja. Ja, und wir? Und wir sitzen noch da unten, oder wie ist mit uns? Und hat uns mit ihm hoch erhöht und mit ihm sitzen lassen, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also, wo sind wir jetzt? Wo stehen wir? Nein, wir stehen nicht. Hat uns mitsitzen lassen, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Was sollen wir hierzu sagen? Staunen und danken. Staunen und danken. Weiter.
Indem er umso viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen erirrt hat.
Also, jetzt ist er um so viel besser worden als die Engel, griechisch jetzt hier, heißt, Engel heißen hier Angeloi. Und diese Angeloi, die werden im Psalm 8, den wir noch aufschlagen wollen, Psalm 8 bitte, im Psalm 8 sind diese Engel Götter genannt.
Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt
jetzt,
hast.
Achtung,
über den Himmel.
Der du dir deine Majestät wohin gesetzt hast?
Über den Himmel.
Jetzt zu Recht, der Majestät ist nicht in diesen Himmeln, sondern über, außerhalb dieser Schöpfung, wie ich bezeugen durfte.
Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen.
Aha. Ja, was sind das für Kinder und Säuglinge? Das sind doch neu gezeugt und geborene Gotteskinder. Das sind doch nicht, ja, da die den Lutscher noch lutschen, nicht so. Ja, aus dem Munde der Kinder, ja, also was also wir alten Brüder, gereifte Brüder, sind manchmal wirklich erstaunt und erfreut, was junge, gläubige Gotteskinder schon fähig sind, auszusprechen oder Fragen zu stellen, ja, und Dinge zu, wo man merken kann, die verstehen schwere Probleme, an denen alte Gläubige herumkauen.
Wenn ich anschaue deinen Himmel,
Deiner Finger Werk.
Also, der Himmel ist immer Mehrzahl. Deine Himmel.
Den Mond und die Sterne, die du bereitet hast.
Also, guckt David hier am Tag den Himmel und dort Nacht. Den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, ja.
Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast?
Ja, schauen wir mal. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Ja. Eine unserer lieben Schwestern in Zürich, die schon viele Jahre beim Herrn ist, die hat mal einem Stern, einem Astronomen-Vortrag zugehört in Zürich. Und da wusste ich schon, dieser Astronom war mindestens ein gottesfürchtiger Mann. Der hat dann am Ende seines Vortrages, hat er noch dann die Melodie laufen lassen, die Himmel erzählen, die Herrlichkeit Gottes. Sehr schön. Ja. Und dieser, da hat dann die Schwester gesagt, ja, wenn das unser Gott so groß ist und alles das, so, der hat doch keine Zeit mehr für mich, nicht? Hat sie gesagt. Der hat doch keine Zeit mehr für mich. Da bitte, da, hier lesen darf, und den Gott mit der Majestät über den Himmel. Jetzt mal lies mal, was da steht, dass du auf mich Acht hast, dass du dich meiner annimmst, aha. Also gerade soll das zur Anbetung drängen und fast zwingen, wenn man diese, seine Größe in seiner Schöpfung noch erkennen kann.
Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt.
Ah, Elberfelder Anmerkung. Engel.
Der Engel R. Elohim.
Ah, ein wenig hast du ihn unter die Götter, Elohim, unter die Götter erniedrigt. Ah. Also, der Mensch wurde ja gesetzt, geschaffen als letztes Geschöpf und so wird eingesetzt zum Herrscher über das, über alles Werk seiner Hände. Und weil dieses letzte Geschöpf zum Herrscher eingesetzt, namens Mensch, ja, eben dann auf die Stimme der Schlange gehört hat und nicht auf seine Stimme, ja, hat Gott den Herrscher, zum Herrscher bestimmten, das zum Herrscher bestimmte Geschöpf Mensch unter die Götter erniedrigt, und diese Götter werden da im Hebräerbrief Engel genannt. Ja, ja. Was stimmt jetzt? Das sind das Engel oder sind das Götter? Im Psalm 8, den versammelten Göttern, nein, im Psalm 82, diesen versammelten Götter, sagt er, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, aber er tut nicht, was mir wohlgefällig ist, sondern er guckt immer, was macht die Person des, der Gesetzlosen, das ist der Satan, für Miene zum Spiel, und dann richtet ihr so, wie es dem passt. So.
Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt.
Den Menschen.
Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
Ja, danke schön. Dann sind wir wieder im Hebräerbrief. Ja.
Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Ja. Wenn er aber...
Na du, heute habe ich dich gezeugt, gell,
ja.
Steht da, ja?
Jawohl, ja.
Eben.
Ja.
Das ist der gewaltige Unterschied zwischen jenen, die er Götter und Söhne des Höchsten genannt hat. Nur als Werke seiner Hände, aber hier, heute habe ich dich gezeugt.
Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten.
Aha, also das ist jetzt natürlich Hebräerbrief, bin ich überzeugt, der ist von Paulus geschrieben. Aber warum beginnt er nicht wie die anderen Paulusbriefe, ich Paulus, von Gott auserwählt für euch, die Nationen und so weiter, weil der Brief an die geht. Die Sorte Mensch, die Paulus sehr gut kennt, in ihrer Haltung, ne? Wenn er sich als Paulus vorgestellt hätte, hätten sie überhaupt den zerrissen, ne? Denn dieser Paulus, der hat ja wieder das Gesetz und die Propheten geredet, nach denen ihrer Meinung, ja, weiter.
Und in Bezug auf die Engel zwar, spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme.
Ja, dann merken wir uns, also Winde und Feuer, denken wir, ja, da brennt jetzt ein Feuer oder irgendwie, da gibt es Feuer, das sind Engel, die jetzt als Flamme, nicht? Oder wie der Dornbusch, der im Feuer brannte, aber nicht verbrannte. Nicht? Ja, weiter.
In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja, von Äon zu Äon, ja.
Und dein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Ja. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen.
Aha. Wer ist dieser, den Gott gesalbt hat mit Freudenöl über all seine Genossen hinaus?
Jesus Christus.
Und der ist was bei uns?
Unser Herr.
Ja, ja.
Haupt der Gemeinde.
Aha, unser Herr, das ist Jesus. Aber Christus Jesus ist unser Haupt. Er hat sein Haupt gesalbt mit Freudenöl. Und dieses Haupt ist ja unser Haupt. Also, liebe Geschwister, wie steht es mit der Auswirkung des Freudenöls, mit dem Gott unser Haupt gesalbt hat? Bitte, was sollen wir machen? Nichts als nehmen. Bitte, wir nehmen nicht. Der hat der Faule seine Hand in die Schüssel ausgestreckt. Wie geht's weiter? Zu faul ist er, sie wieder an seinen Mund zurückzuführen. Ja. Buchstäblich haben wir noch Knie am Faulen gesehen, aber geistlicherweise, ne? Da sehen wir, wie andere Brüder im Worte Gottes schöpfen und nehmen und essen und dann, oh, das möchte ich auch, jawohl, aber wir nehmen nicht, bitte. Alles, was Gott uns geschenkt hat, nehmen.
Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen.
Und sie werden verwandelt werden. Also wenn Gott die Erde auflöst, ne, dann nicht einfach liegen lassen, sondern alle diese Gerichtsprozesse, dass ein Erdbeben über die ganze Erdoberfläche geht und alles zerstört, und dann noch ein Feuer über die ganze Erdoberfläche geht und alles noch verbrennt. Ist das nicht um zu verbrennen und zu zerstören, sondern um zu verwandeln. Denn Gott will ja diese Erdoberfläche noch zu einem Garten Gottes machen, die ganze Erdoberfläche. Muss er da gründlich vorgehen, wenn er die Fabrikareale da im Saargebiet und weiß wo überall, oder bei die Sulzer Werke oder unsere kleinen Braunbewehre und unsere Werke und was wir alles gebaut und verwüstet haben mit Baustellen und mit Autobahnen und weiß was für Brücken und Tunnels und weiß was allem, ja. Also, ja.
Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche die Seligkeit erben sollen?
Nochmal bitte den Satz.
Sind sie nicht alle dienstbare Geister?
Das sind die Engel im Alten Testament, die Götter. Was sind das alle? Nur dienstbare Geister. Also, des Falles des ersten Menschen willen, der eigentlich von Gott eingesetzt wurde, bestimmt war, zum Herrscher über alles, die ganze Schöpfung, ja, hat er wem unterordnet? Sind sie nicht allzu mal dienstbare Geister? Also Dienstboten. Ja? Hat er den Menschen unter die Dienstboten erniedrigt. Aber nur für kurze Zeit. Aha. Und jetzt aber kommt das Wunderbare. Ja, vielleicht kommt es noch. Aber ich will es gleich sagen, wenn es dann bestätigt wird, ist gut. Ich bin nicht gekommen, um was zu tun, zu herrschen, sondern um
zu dienen.
Um zu dienen. Um zu dienen. Ja. Um meine Seele als Lösegeld zu geben. Ja. Also, und Jesus Christus sagt an einer Stelle, ja, da in der Herrlichkeit, da wird des Menschen Sohn sich schürzen und zudienen. Nochmal, was denn? Dann werden wir sagen, ja, aber Herr, tu doch nicht, wir wollen dir den. Nein. Also, das Wunderbare in diesen Zusammenhängen ist die Tatsache, dass diese dienstbaren Geister, also die Dienstboten, dass die von unserem Herrn durch sein eigenes sich ihnen gleichstellen fast, ja? Alle anderen, die auf die Dienstboten da noch herabgucken, meinen können, ja, schwer beschämt werden. Weil der Heilige Geist zuletzt sind, ich darf es jetzt halt einfach so sagen, sind diese dienstbaren Geister, diese Dienstboten, die geehrtesten, verherrlichten, unter allen verherrlichten Geschöpfen. In der neuen Schöpfung sind die dienstbaren Geister die, vor denen man eigentlich alle, denen man alle Ehre gibt, weil Jesus da selber das Vorbild gegeben hat. Bitte.
Jetzt kommt das zweite Kapitel in Hebräer.
Ja, halt jetzt, wenn wir noch auf die Uhr schauen. Wie viel Zeit haben wir?
Viertel ab.
Ab 9 Uhr?
Ja.
Ja, gut.
Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, welche den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke.
Ja, wir merken hier, liebe Geschwister, dass es ein Brief an die Hebräer ist. Nicht? Ja. Also an solche, die Gesetz kennen, die Psalmen kennen, die das ganze Alte Testament kennen. Ja. Und da im Hebräerbrief haben wir Partien, das sind so ernste, schwere, nicht nur Mahnworte, sondern gerichtstragende, unbarmherzig scheinende Worte. Ne? Denn es ist unmöglich, was das wer gehört hat und gekostet hat von den Köstlichkeiten dieser Gnade und so weiter. Und dass er wieder abfällt. Ne?
Ja. Wenn er abfällt, dass er nicht wieder hinzukommen kann.
Jawohl, ja, ja, ja. Weder in diesem noch im künftigen Zeitalter. Also schwerwiegendes Wort. Jetzt darf ich doch erzählen, ja, noch das kleine Zeugnis geben von mir, meinem Erleben. Ich war gar noch nicht lange gläubig. Da kam ich auch mal da an dieses Wort im Hebräerbrief. Denn es ist unmöglich. Hast du die Stelle vielleicht, oder du? Denn es ist unmöglich, dass, wenn jemand...
Kapitel 6, Vers
4. Hebräer 6. Ja. 6, Vers 4. Und dies wollen wir tun, wenn Gott es erlaubt. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben, die himmlische Gabe... und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind,
aha,
wiederum zur Buße zu erneuern.
Wie treu ist unser Gott, da war ich noch ein Säugling im Glauben und komme an diese Stelle. Es ist unmöglich, wenn er geschmeckt hat und so weiter und er wieder abfällt. Ich mache die Bibel zu und sage Halleluja, ist unmöglich, dass ich wieder abfallen kann. Es ist unmöglich, und er wieder abfällt. Ja, schön.
Also sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Den nicht Engeln hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, von welchem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst?
Du, was denkt ihr jetzt? Wahrscheinlich etliche, was ich gedacht habe. Ich, Säugling in Christo, weiß, wo das steht. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, hat irgendwo mal jemand gesagt.
Du hast ihn ein wenig unter den Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Denn indem er ihm alles unterworfen, hat er nichts gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens, des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles dem Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um des Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen.
Ja, durch Leiden vollkommen. Also Jesus wäre nach göttlichem Urteil, göttlicher Beurteilung, nicht vollkommen. Und er selber, Gott war in Christo. Gott war in Christo. Als er die Welt versöhnte. Als er sich selbst auch erniedrigt. Weiter.
Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, ja. Indem er spricht, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen.
Aha.
Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Also weit. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Wir kennen doch die direkt bis und mit politisch gebrauchte und bei allen möglichen Amtshandlungen gebrauchte Wendung. Das Unterhaus oder so hat die Vertrauensfrage gestellt. Die Vertrauensfrage, wer stellt alles im Weltgeschehen Vertrauensfrage? Ja, ist die Ehe eine Vertrauensfrage? Ich hoffe, keine Vertrauensfrage, sondern eine Vertrauenssache. Und in so vielen, vielen Fällen, das Vertrauen, ganz gewaltig. Auf seine Heiligen vertraut er nicht und seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Ja. Da ist die Vertrauensfrage schlecht notiert. Ja. Also, weiter.
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Das war ich ja als Jüngling, vor Todesfurcht gequält, weiß wie, schlimm. Das war dann aber die Voraussetzung, dass ich ein Ohr hatte für das Evangelium. Wunderbar.
Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden.
Es ist fertig. Ja, dann machen wir. Dann schließen wir jetzt so.
Punkt Erbteil und Miterbenschaft als Kinder und Söhne des Paulus des Christus. Ergänzen wir noch Epheser 1,11 und 3,6 sowie Römer 8,17. Halleluja, Amen.